Radio 3. Lebenswelten.
Wenn die Besuche kamen aus dem Westen, also gerade die gleichalten Cousins und Cousinen, hatte ich auch schon das Gefühl, dass mein Horizont kleiner ist, dass ich so viele Winkelzüge in Bezug auf eine Diktatur, dass ich Angst habe, wenn Uniformierte kommen und solche Sachen, also ohne dass das so richtig wirklich zum Ausbruch gekommen ist, hatte ich schon das Gefühl, die haben eine größere Freiheit.
Man wollte diese Freiheit einfach haben, frei zu sein, anders zu sein. Ich habe eine eigene Meinung und so weiter. Und das hat man auch mitgenommen von Martin Luther King, der die Freiheit gepredigt hat.
For here on either side of the wall are God's children, and no man-made barrier can obliterate that fact.
Denn hier sind auf beiden Seiten der Mauer Gottes Kinder, und keine durch Menschenhand gemachte Grenze kann diese Tatsache auslöschen.
Freiheit, Glauben, Bürgerrechte. Von Martin Luther King zum Mauerfall. Eine Sendung von Anne Winter.
My dear Christian friends of East Berlin, I want to say what a great
13. September 1964. Die Marienkirche am Alexanderplatz ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Martin Luther King begrüßt seine christlichen Freunde in Ost-Berlin und betont, welch ein Privileg und welche große Freude es für ihn sei, an diesem Sonntagabend hier zu sein. Ursprünglich hatte Berlins Bürgermeister Willy Brandt den afroamerikanischen Bürgerrechtler nach West-Berlin eingeladen. Dort hatte er zum Tag der Kirche am Nachmittag bereits vor 20.000 Westberlinern in der Waldbühne gepredigt. So überraschend der anschließende Besuch des Baptistenpastors in Ost-Berlin für viele war, wer damals Westfernsehen guckte, hatte davon schon einen Tag zuvor aus der Berliner Abendschau erfahren. Auf einer Pressekonferenz erzählte Martin Luther King den Journalisten auch, wer ihn in die Marienkirche eingeladen hatte.
Ich bin von zahlreichen Persönlichkeiten dazu eingeladen worden, vor allem aber von Propst Gruber.
Heinrich Gruber, der in West-Berlin wohnte, konnte den prominenten Gast aus Amerika allerdings nicht persönlich in seiner Kirche begrüßen. Wegen seiner DDR-kritischen Haltung durfte er nicht mehr nach Ost-Berlin fahren und war nur noch nominell Propst der Marienkirche. Weil es am Morgen des 13. September einen Schusswechsel an der Mauer gegeben hatte, war die Situation zudem sehr angespannt. Dass Martin Luther King am Checkpoint Charlie ohne Reisepass durchgelassen wurde, lag wohl daran, dass ihn einer der Grenzsoldaten erkannte, meint Gerhard Boss.
Die konnten wahrscheinlich dadurch, dass er nun ein Mensch war, der für den Frieden war und auch für Schwarz-Weiß und so diese ganze Sache. Und da konnten die an der Grenze natürlich nicht sagen, also den lassen wir nicht rüber.
Gerhard Boss war damals Anfang 30 und Pfarrer der Petri- und der Luisenstadtkirche im historischen Zentrum Berlins. Da die Marienkirche schon eine Stunde vor der Veranstaltung überfüllt war, wich er mit 16 seiner Gemeindemitglieder in die nahegelegene Sophienkirche aus. Dort wandte sich Martin Luther King erneut mit denselben Worten an die Ostberliner wie Stunden zuvor an die Westberliner. Ob im Osten oder im Westen, überall suchten Männer und Frauen nach Sinn, nach Erfüllung und dem Glauben an etwas, das über allem steht. Dann kam Martin Luther King auf die Diskriminierung der Afroamerikaner in den USA zu sprechen. Und auf die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die ihren Kampf gegen die Rassentrennung auf der Basis christlicher Überzeugungen führte.
Therefore we struggle with non-violence and love as the basic elements of our struggle.
Darum spielt Gewaltlosigkeit und Liebe so eine große Rolle in unserem Kampf.
Meine Eltern waren ein frisch verliebtes Paar. Mein Vater hatte gerade angefangen, im Paulinum Theologie zu studieren. Und das war ja alles sehr spontan, über Flüsterpropaganda, dieser Gottesdienst hier in Marien. Und sehr schnell war die Kirche voll. Und er und meine Mutter waren eben auch dabei und waren sehr, sehr beeindruckt.
Gregor Hoberg ist 1968 in Ost-Berlin geboren und war über 20 Jahre selbst Pfarrer an der Marienkirche. Der gewaltfreie Widerstand gegen ein Regime, das die Freiheit und den Glauben einschränkt, sei das Wesentliche, das seine Eltern aus der Predigt mitgenommen hätten.
Und auch die Ost-West-Fragen. Also er hat immer von den Kindern in Ost und West gesprochen, Martin Luther King. Und das war eine Frage, die meine Eltern natürlich sehr bewegt und persönlich betroffen hat als Berlinerinnen. Die waren beide in Berlin geboren und aufgewachsen und hatten Freunde jenseits der Mauer, die ja da dran 3 Jahre stand, als Martin Luther King hier in der Marienkirche war.
Man wollte diese Freiheit einfach haben, frei zu sein, anders zu sein. Dieses blieb immer hier ein Stachel, ja, und das kann man immer sagen, das hat man auch mitgenommen von Martin Luther King. Ich möchte meine Meinung vertreten oder so, und das ist so oft einfach nicht der Fall gewesen.
Martin Luther Kings Predigt hat Gerhard Boss damals sehr berührt. Doch an bestimmte Worte kann der 92-Jährige sich heute nicht mehr erinnern. 2 andere Ereignisse im Jahr 1964 haben sich stärker in sein Gedächtnis gebrannt. Weder in der Petri noch in der Luisenstadtkirche konnte er Gottesdienst feiern. Seine beiden Kirchen waren Kriegsruinen. Weil sie zu dicht an der Mauer stand, wurde Ende Mai 1964 die Luisenstadtkirche gesprengt. Wenige Tage zuvor waren bereits die Reste der Petrikirche gesprengt worden. Der 24. Mai 1964 war ein Sonntag. Während sein Kollege den Gottesdienst im Gemeindehaus hielt, ging Gerhard Boss mit der Kamera auf die Straße und filmte die Sprengung.
Wenn eine Kirche gesprengt wird, ist es was Furchtbares. Es ist eine Sache, genauso wenn ich heute die Filme heute mir ansehe und so, dann ist da so eine Traurigkeit dabei. Wer sieht es schon gerne, dass eine Kirche gesprengt wird.
Gerhard Boss ist 1932 in Zedenick an der Havel geboren.
Da ich 1955 hier nach Berlin kam, um Theologie zu studieren, habe ich dann nach dem Studium eine Unterstützung bekommen von, damals war das für mich viel Geld, 150 D-Mark. Und dann habe ich in der ersten lebensmüden Betreuung gearbeitet, bis 1961.
Durch den Mauerbau konnte er seine religionspsychologische Arbeit in West-Berlin bei seinem Lehrer Klaus Thomas, dem Gründer der Telefonseelsorge in Deutschland, nicht abschließen.
Von dem habe ich sehr viel gelernt. Und er hat mir so viel gegeben, dass ich nach der Grenzziehung dieses alles sehr anwenden konnte, dort, wo in der Gemeinde ich mit sehr vielen Suizidpatienten zu tun hatte.
Das war besonders nach dem Mauerbau der Fall, denn die Grenze zerschnitt auch das Gemeindegebiet mit dem heutigen Bezirk Mitte in Ost-Berlin und Kreuzberg im Westen und trennte Verwandte und Freunde, die zuvor ganz in der Nähe wohnten. Wer im grenznahen Teil Ost-Berlins wohnte, war doppelt abgeriegelt. Nur der Pfarrer durfte dort noch hin.
Ich bin der einzige Pfarrer gewesen, der einen Passierschein jeden Monat beantragen konnte. Bis 1963, 64 habe ich dieses genutzt und habe die Mauerkrankheit kennengelernt bei diesen Leuten. Vereinsamt. Vereinsamt. Wenn der eigene Sohn nicht mehr kommt, die eigene Mutter nicht mehr kann, der eigene Vater nicht, die Kinder, die Enkelkinder, niemand darf den anderen besuchen. Das ist was Furchtbares.
Also ich kann noch an den Tag erinnern, 13. August 1961, wo meine Mutter geweint hat Und ich bin 55 geboren, also ich war wirklich noch klein. Und sie hatten es versucht zu erklären. Und wir hatten ja die Familie war auf der anderen Seite, die uns die ganze Zeit sehr unterstützt hatten. Also das muss man auch, also wir sind da, gehören zu den Privilegierten, die eine tolle Westfamilie hatten, die uns nicht vergessen haben.
Friederike von Kirchbach war in den letzten Jahren vor ihrem Ruhestand Pfarrerin der St. Thomaskirche in Kreuzberg. Deren Ostberliner Gemeindemitglieder konnten nach dem Mauerbau nicht mehr in ihre Kirche und schlossen sich der Petri-Gemeinde von Pfarrer Boss an. Die ehemalige Pröbstin der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, stammt aus einem sächsischen Adelsgeschlecht. Schon der Großvater war ein bekannter Theologe, der sich dem Naziregime widersetzte. Mit einer Liste von Pfarrhäusern der bekennenden Kirche in der Tasche ging ihr Vater, der in Westdeutschland Theologie studiert hatte, Anfang der 50er Jahre bewusst nach Sachsen zurück. Für Friederike von Kirchbach dagegen war die Kindheit in einer kirchenfeindlichen Umgebung nicht immer angenehm.
Und ich habe als Kind, als Schulanfängerin wirklich gelitten mit meinem Namen. Ich hatte ja Friederike von Kirchbach, will kein Kind heißen. Und dann durfte ich nicht bei den Pionieren mitmachen, war die Einzige in der Klasse. Das war für ein Kind furchtbar. Auch wenn es meinem Bruder genauso ging und meinen Schwestern auch. Aber ich habe mir oft gewünscht, dass ich ein ganz normales Kind bin, mit nicht so einem komischen Namen und mit einem blauen Halstuch.
Zurück in den Westen? Das kam für ihren Vater jedoch nie in Frage. Auch Gregor Hobergs Eltern, die in Ostberlin studiert hatten, blieben aus Überzeugung in der DDR. Als Pfarrer und Religionslehrerin zogen sie mit ihrem kleinen Sohn in ein Dorf in der Uckermark. Eine schöne Kindheit sei das gewesen, schwärmt Gregor Hoberg. Frei und unbeschwert.
Ich bin da in diesem Dorf rumgetollt mit meinen Freunden und es fühlte sich gut an. Und dann gab es natürlich klar, die ersten Spannungen mit der Schulzeit, wo ich gemerkt habe, aha, die anderen haben ja alle ein rotes Halstuch und oder ein blaues oder ein blaues Hemd und das hatte ich alles nicht. Also ich war halt nicht Pionier und in der FDJ. Aber trotzdem ist man respektvoll miteinander, auch mit mir umgegangen.
Gregor Hoberg wollte als Kind schon gerne Pfarrer werden. Friederike von Kirchbach dagegen hätte sich auch ein anderes Studium vorstellen können. Aber da sie nicht in der FDJ war, blieb nur Theologie. Sie ging nach Leipzig und später nach Jena. Berlin war für sie keine Option.
Weil mir dieses Gefühl, dass man da eine Mauer ist, das fand ich unerträglich.
Ich habe die als Kind nicht gespürt. Und ich hatte da einen ganz entspannten Umgang mit meinem Cousin aus West-Berlin. Aber je älter ich wurde, je stärker hatte ich das Gefühl, ist ja komisch, wieso kann ich den eigentlich nicht besuchen? Der kommt jedes Jahr hierher und das knapperte schon in mir. Und dann habe ich natürlich verstanden, okay, wir sind eigentlich hier eingesperrt. Und es lief so Ende der 80er so eine Kopie eines Dokumentarfilms über dieses Wirken von Martin Luther King durch die DDR. Und der wurde vor allen Dingen in Gemeindehäusern gezeigt. Und ich glaube sogar, dass dieser Film, weil den so viele gesehen haben, dass der eine Rolle gespielt hat dafür, dass es dann zu einem gewaltfreien Widerstand gab zum Ende der DDR.
Als Martin Luther King 1964 in Ostberlin predigte, war Gregor Hoberg noch nicht geboren. Aber die Idee des gewaltlosen Widerstands hat ihn als Jugendlichen schon Jahre vor der Wende beschäftigt.
Da war der zentrale Anknüpfungspunkt, dass man sich für Frieden einsetze und damit ja auch immer sehr schnell aneckte, wenn man für Abrüstung war und dafür den anderen nicht als Feind zu betrachten. Also es hat mich auch sehr geprägt in meiner Schulzeit. Ich hatte immer so einen Aufnäher, Schwerter zu Flugscharen, da musste ich zum Direktor und so und dann wieder abmachen und solche Sachen. Aber es war mir wichtig und vielen auch, so ein Zeichen zu setzen.
Ich habe 83 mein letztes Kind bekommen, dann war ich noch mal 3 Jahre zu Hause. Ab 86 habe ich eine Teilanstellung in der Jugendarbeit, in der sächsischen Jugendarbeit. Das war damals, wenn man sagt, das war die tollste Zeit, ein Aufbruch und die Rebellion. Also 89 fiel die Mauer und begonnen hat es, dass Jugendliche sich auf die Straße getraut haben. Und das waren meine Leute.
Während Friederike von Kirchbach die Wende in Sachsen erlebte, hatte Gregor Hoberg, damals 21 Jahre alt, gerade sein Theologiestudium in Ost-Berlin angefangen.
Das war ganz toll, weil man das Gefühl hatte, man ist nicht allein und es sind doch ganz schön viele und wir können jetzt was verändern. Und ich habe zufällig in der Zeit gewohnt, gleich um die Ecke von der Gethsemane-Kirche und habe mitbekommen, im Oktober, da fangen die jetzt an zu beten und da waren am Anfang vielleicht 15 Leute Und einen Monat später waren es 5000 und es war so toll, das zu erleben. Ja.
Wir sind zur Friedensandacht gegangen an dem Tag, am 9. November, in der Friedrichstadtkirche. Da war ein Friedensgebet und da war dann so kurz nach 9:30 dann zu Ende.
Kurz darauf hörte Gerhard Boss in den Nachrichten, dass die Grenze offen sein sollte, setzte sich ins Auto und machte sich mit 3 seiner 5 Kinder auf den Weg.
Da ging ich zur Bornholmer Straße und da standen die alle davor. Ich ließ das Auto stehen, weil das alles voll war. Und dann wurde in der Bornholmer Straße die Grenze geöffnet. Und dann sagt unser Stefan: Vati, wann sind wir denn drüben? Und ich sage: Wenn du einen weißen Streifen siehst, einen breiten Streifen, dann bist du in West-Berlin. Und so war es auch. Und dann kam ein junger Student und sagte: Wo kommen Sie von drüben? Da sagten wir: Ja, wir kommen von drüben.
Der Student bot ihnen an, sie in seinem VW zu fahren, wohin sie wollen. Das ließ sich Gerhard Boss nicht zweimal sagen. Er wollte zum Brandenburger Tor. Dort angekommen, kletterten sie per Räuberleiter auf die Mauer und sahen die Menschen, die von Osten auf die Mauer klettern wollten.
Und dann haben wir gesagt: So, jetzt gehen wir vom Westen durchs Brandenburger Tor. Da habe ich gesagt: Hier durfte nur der Kaiser durch, sonst niemand, sage ich. Nur der Kaiser hatte damals die Erlaubnis, durchzugehen. Und dann sind wir eingehakt nach drüben.
Auch Gregor Hoberg, der die Nachricht im Fernsehen gehört hatte, fuhr mit seinen Freunden zur Bornholmer Straße.
Das vergisst man ja natürlich nie, diese Massen, die sind da alle auf die Mauer zu strömen und plötzlich ist mal im Sog und ich werde sozusagen über diese Brücke gespült, über diese Grenze, die nicht mehr vorhanden ist und steht plötzlich in West-Berlin und dachte, das ist ja jetzt merkwürdig, wie bin ich jetzt hierher gekommen und hatte plötzlich so ein Gefühl, was mache ich, wenn ich nicht zurückkomme, da drüben ist meine Familie. Dann bin ich wieder zurück durch die Massen und habe erstmal mich mit meiner Familie kontaktiert und Freunde gesucht und dann sind wir nochmal nachts rüber, also ganz, ganz toll.
Die Marienkirche am Alexanderplatz wurde im 13. Jahrhundert gebaut und ist die älteste Kirche Berlins, die noch sakral genutzt wird. 22 Jahre war Gregor Hoberg hier Pfarrer. Nun hat er eine neue Stelle in Potsdam angetreten. Der Abschied fällt ihm nicht leicht. Die Kirche ist ihm ans Herz gewachsen.
Es ist wie nach Hause kommen, wenn ich in die Kirche komme. Es ist alles so vertraut. Zu allen Tag, Nacht und Feierzeiten war ich hier an diesem Ort. Und ja, es ist ein sehr besonderer Ort, der mir sicher fehlen wird.
Gregor Hoberg hat seine Pfarrstelle 2002 angetreten, um hier die City-Kirchenarbeit zu etablieren. Das heißt, die große Kirche mitten im Zentrum wird nicht nur für die Gottesdienste der Gemeinde genutzt. Sie steht jeden Tag offen und hat auch Angebote für Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Ab 2018 wurde er dabei von Corinna Zisselsberger unterstützt. Für die junge Pfarrerin war es die erste Stelle nach dem Vikariat.
Tatsächlich fand ich es erst einschüchternd, weil St. Marien ist ja auch die Bischofskirche, das ist die älteste Kirche Berlins, davon wissen nicht alle Berlinerinnen und Berliner und hat eben diese lange Geschichte und auch ja, eine große Ausstrahlung.
Corinna Zisselsberger wurde 1985 in Ludwigsburg geboren und ist in Württemberg mit volkskirchlichen Traditionen aufgewachsen.
Wir hatten als Familie wenig Beziehung zum Osten. Das heißt, für uns oder für meine Eltern oder meine Familie war das immer so eine bisschen fremde Welt. Und das heißt, für mich war da ein besonderer Interessensschwerpunkt dann auch, als ich nach Berlin kam, zu schauen, was bedeutet das eben kirchlich.
Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Einmal im Monat können sich Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, in der Marienkirche taufen lassen. An diesem Mittwoch sind es 4 Erwachsene und ein Kind. In ihren liturgischen Gewändern streichen die beiden Pfarrer und Friederike von Kirchbach, die die junge Pfarrerin während der Elternzeit vertritt, den Täuflingen das Wasser auf den Kopf und segnen sie. Die Pop-up-Taufe hat Corinna Zisselsberger in der Citykirche eingeführt. Für die älteren Gemeindemitglieder war das gewöhnungsbedürftig. Auch, dass Gott ihren Segen gibt und der Heilige Geist eine heilige Geistkraft ist, gehört für die Feministin zu einem zeitgemäßen Kirchenverständnis dazu. Juni 2024. In einer feierlichen Prozession, angeführt von einer schwarzen Kutsche, werden die jahrhundertealten Gebeine der Ur-Berliner, die bei den Grabungen am Petriplatz gefunden wurden, in ihre letzte Ruhestätte ins Archäologische Haus überführt. Auch Gerhard Boss ist dabei. Ihm stand nie eine schöne alte Kirche zur Verfügung. Erst war er eher symbolisch Pfarrer von zwei Kriegsruinen. 1964 hat er genau hier die Sprengung der Petrikirche mit ansehen müssen. Den Gottesdienst hielt er bis zu seinem Ruhestand im Gemeindehaus. Das sei nur eine Hinterhofkirche, hätte der aus dem Westen stammende Superintendent des Kirchenkreises Berlin-Stadtmitte gespottet, empört sich Gerhard Boss. Zumindest im Osten sei Kirche aber mehr gewesen als ein repräsentativer Sakralbau.
Das ist die Gemeinschaft. Da muss eine Gemeinde dahinter stehen. Ja, also das ist doch das Wichtige, dass ich Gemeinde baue. Das ist eine Zeit gewesen und heute ist es etwas anderes, weil einfach auch eine Geldfrage dann ist. Auch da werden so und so viele Gemeinden wieder zusammengelegt und so.
Mehrfach ist seine Gemeinde fusioniert worden. 2006 mit der Marienkirche zur St. Petri-St. Marien-Gemeinde. Seit 2022 heißt die evangelische Gemeinde St. Marien Friedrichswerder. Von der Petri-Gemeinde ist nicht mal der Name geblieben. Gerhard Boss ist jetzt Gemeindemitglied von Marien. Seine Kirche aber soll am Petriplatz auf den Fundamenten der alten Kirche wieder auferstehen. Als Petri-Kirche im House of One. Das Gotteshaus mit Kirche, Synagoge und Moschee unter einem Dach geht auf eine Initiative von Marienpfarrer Gregor Hoberg zurück. Gerhard Boss ist von der Idee seines jüngeren Kollegen nicht begeistert. Er hätte sich eine kleine Kapelle gewünscht, als Erinnerung an all die Petrikirchen, die über die Jahrhunderte hier standen. Für ein Drei-Religionen-Haus sei zu wenig Platz.
Und wenn wir heute zum Gebet kommen, wenn da jetzt drei Räume sein sollen zum Gebet, zusammen kann man nicht beten? Warum denn nicht?
Ich bin persönlich davon überzeugt, dass Religionen heutzutage gar nicht mehr anders als eben multireligiös funktionieren kann, gerade in so einer Stadt wie Berlin.
Sagt Corinna Zisselsberger. Pfarrer Gregor Hoberg erlebt 35 Jahre nach dem Mauerfall nicht nur, dass die Euphorie der Vereinigung verflogen ist, es gebe auch wieder Rückschritte.
Überall werden Mauern zwischen Menschen, Menschengruppen errichtet, gegenüber den Flüchtenden. Und da würde ich sagen, haben Religionen eine große Aufgabe, dagegen zu arbeiten. Menschen sind Mitmenschen und alle dürfen an einem Tisch sitzen und sind eingeladen. Und diese zentrale Grundhaltung, die gibt es auch in anderen Religionen. Und ich finde, die müssen wir transportieren, damit nicht überall Mauern gebaut werden zum Schaden der Menschheit.
Wo ließe sich besser an einem Tisch zusammen und miteinander ins Gespräch kommen als in der Kirche, sagt Friederike von Kirchbach. In Zeiten sinkender Mitgliedszahlen könne Kirche immer noch der Ort sein, an dem gesellschaftliche Debatten geführt werden.
Wir haben wunderbare Kirchen überall in den Städten, dass an den Orten ein Diskurs stattfindet. Nicht, dass Einzelne sich groß positionieren, sondern dass man miteinander im Gespräch bleibt. Das ist das, was Kirchen tun können.
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes.
6 Jahre hat Corinna Zisselsberger als Marienpfarrerin in der traditionsreichen alten Kirche für frischen Wind gesorgt. Neue Formen wie die Pop-up-Taufe entwickelt und Jugendlichen, die noch nie in einer Kirche waren, versucht, ihren Glauben zu erklären. Nach ihrer Elternzeit tritt sie eine neue Stelle als Polizeiseelsorgerin an. Die gesellschaftliche Entwicklung hin zu immer mehr Abgrenzung und Spaltung statt zu mehr geschwisterlichem Zusammenhalt gibt ihr zwar auch zu denken, aber davon lässt sich die Pfarrerin ihre Zuversicht nicht nehmen.
Das ist eben auch was ich aus der King-Rede mitnehme, dass er eben sagt, wir dürfen uns nicht in diese Verzweiflung ziehen lassen, sondern wir müssen immer, er sagt ja dann irgendwie, aus diesem Fels der Verzweiflung den Stein der Hoffnung kloppen.
Mit diversen Veranstaltungen zu Martin Luther King feiert die Marienkirche 2024 auch den 60. Jahrestag seiner Predigt in Ost-Berlin. Im Januar nahmen Schülerinnen und Schüler an einer Gedenkveranstaltung mit der amerikanischen Botschafterin teil. Antonius, 19, und Mina, 15 Jahre alt, finden, dass Martin Luther King auch in Zeiten, in denen Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten herrscht, in denen der Antisemitismus zunimmt, Mut macht, nicht zu resignieren.
Also, dass wir vielleicht nicht alle jetzt die großen Führer einer Bewegung gegen Rassismus sein können, aber dass jeder halt seinen kleinen Teil leisten kann. Wie Martin Luther King ja auch gesagt hat, man soll das Beste aus sich rausholen. Und ich nehme es auf jeden Fall mit und versuche wirklich auch was beizutragen.
Und es ist immer schön, sowas zu hören, weil man oft Momente hat, wo man dann zweifelt, wo man denkt, ich kann doch gar nichts wirklich groß ändern, was soll ich denn machen? Aber natürlich gibt es dann halt so Persönlichkeiten wie Martin Luther King, die das dann halt dann doch hingekriegt haben, so viele Menschen zu etwas zu bewegen und auch ein Stück weit Frieden zu stiften. Und das ist natürlich total inspirierend.
Freiheit, Glauben, Bürgerrechte. Von Martin Luther King zum Mauerfall. Eine Sendung von Anne Winter. Es sprach Cornelia Schönwald. Ton Katrin Witt. Redaktion Ursula Voss-Henrich. Regie Paul Sonderegger.